Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, manchmal stößt man in den Texten, die einem Sonntag, wie dem heutigen, zugeordnet werden, unverhofft auf etwas unbekanntere Bibelworte. Heute ist es eine kleine Begebenheit aus Lukas 9, aus der sich zwar eine geflügelte Redewendung in unsere Alltagssprache hinübergerettet hat, die aber sonst für die meisten von uns, mich einschließlich, vielleicht ist es auch nur Zufall, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich relativ frisch und unverbraucht ist, weil die nicht so häufig vorkommt. Ich lese sie uns vor und wir wenden uns diesem Gotteswort gemeinsam zu. Lukas schreibt: Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass Jesus erhöht werden sollte, da richtete er sein Angesicht nach Jerusalem, geradewegs dorthin zu ziehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, dass sie ihm Herberge bestellten. Und sie nahmen ihn dort nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie. Jesus aber wandte sich um, wies sie zurecht und sprach: Wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Und nun bitten wir dich, lieber Herr, sprich du zu uns und schließ uns dein Wort auf durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir achten miteinander auf zwei Dinge, liebe Geschwister. Unser Herr Jesus Christus hat ein klares Ziel. Und unser Herr Jesus Christus hat Geduld und Liebe. Und diese beiden Dinge, sowohl das Ziel, wie auch die Geduld und die Liebe, dürfen wir durch ihn auch gewinnen. Beides darf bei uns wachsen. Jesus, unser Herr, ist das Erste, hat ein klares Ziel. Ziellos sein, planlos sein, konzeptlos sein, kopflos sein, das kennen wir, glaube ich, nur allzu gut. Die Briten machen uns das gerade vor. Jedes Mal, wenn man Nachrichten guckt, fragt man sich: Habt ihr noch alle an der Waffe irgendwie? Was wollt ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Habt ihr noch einen Plan? Habt ihr noch ein Ziel? Wollt ihr nun raus? Oder wollt ihr nun rein? Oder was? Aber wir brauchen gar nicht da auf unsere Freunde von der Insel nur zu zeigen. Wir kennen das aus unserem Leben ja auch. Ob es unsere Politiker sind, wo wir manchmal sagen: Hä? Bisschen kurz gedacht vielleicht. Und gestern war es noch der Diesel, sagt die Industrie, und morgen soll es nur noch das E-Auto sein. Habt ihr irgendwie ein Ziel? Haben wir das in unseren Firmen, wo wir arbeiten? Oder wurschtelt man so vor sich hin? Hat die Kirche das eigentlich noch? Also sage ich mal, auch für diese Zeit ein Ziel, was in 5 Jahren sein soll oder in 2? Oder machen wir mal so weiter und gucken mal, was so passiert und wundern uns dann? Und wir selbst in unserem Leben ja auch. Boah, wie oft geht es so von einem Tag auf den anderen, aber so richtig was irgendwie in Perspektive haben? Ganz schön schwierig. Jesus, unser Herr, hat ein klares Ziel. Und das nimmt er relativ frühzeitig in den Blick. Das mag man hier gar nicht denken. Wir haben diesen Text hier in der Passionszeit am Sonntag, Oculi, na, passt alles schön rein und wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu. Aber der steht in Lukas 9. Und das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel. Also wir sind gerade mal ein Drittel weit in diesem Evangelium gekommen, da geht es schon aufs Ende zu. Da rückt das richtig in den Fokus. Lukas spricht da mit gebildeten Formeln, alttestamentlich biblische Sprache. Dadurch macht er deutlich, Gott führt jetzt was herauf. Jetzt wird es ganz wichtig. Es begab sich aber, haben wir öfter gleich, als die Zeit erfüllt war. Ganz geprägte Redewendung. Sie sagen, die Tage werden voller und der entscheidende Tag rückt heran. Und Jesus nimmt dieses Ziel nun fest in den Blick und es heißt Jerusalem. Da will er hin. Dort wird er, so sagt es Lukas, und das ist auch unheimlich interessant, wie er das ausdrückt, erhöht und hinaufgenommen werden auf dreifache Weise. Mir ist aufgefallen, so wie Lukas hier redet, auf diese eigentümliche Weise, so haben wir das ja eigentlich jeden Sonntag vor Augen durch die Gestaltung, die unsere Kirche genommen hat. Wenn Jesus in Jerusalem ankommt, wird er zunächst mal erhöht werden ans Kreuz. Wird immer gesagt, die Leute standen da runter, das ist hoch, er hat auf die heruntergeholt. Er wird erhöht ans Kreuz. Aber das meint nicht alles, was Lukas hier sagt. Er wird noch weiter erhöht, wenn Gott der Vater ihn auferweckt am Ostertag. Da schläft er. Ne? Es sieht so aus, als hätte die Schlange ihn erledigt. Wenn wir mal nicht nur an die Geschichte von dem Boot denken, sondern sagen, der ist im Grab gelegen. Der war tot und da war kein Jünger draußen vor, da kam Gott, der Vater selbst. Der hat ihn aus dem Tod herausgerufen und das endet hinaufgehoben mit der Himmelfahrt. Der höchste Punkt hier bei uns in der Kirche ist der segnende Christus. Zugleich der auferstandene Christus. Zugleich der, der kommt mit den Wolken des Himmels. So geht er von seinen Jüngern, steht dies bei Lukas, und so kommt er wieder zu richten, die Lebendigen und die Toten. Jesus wird auf dreifache Weise erhöht in Jerusalem. Lukas zieht das aufs Engste zusammen. Das eine ohne das andere gibt's für ihn nicht. Das Ziel des Weges rückt in den Blick, die Erhöhung. Und Jesus, so sagt es Lukas, eilt diesem Ziel auf kürzestem Weg entgegen, nämlich mitten durch das Gebiet der Samaritaner. Oben der See Genezareth, unten Jerusalem. Normalerweise gingen die frommen Juden so außen drum rum, weil mit diesem Mischvolk da wollten sie nicht so viel zu tun haben und die mit ihnen auch nicht. Jesus macht keinen Umweg. Los geht's nach Jerusalem. Jesus, unser Herr, hat ein klares Ziel. Er nimmt es in den Blick, er verliert es nicht aus den Augen. Den Jüngern ist es offenbar nicht so klar wie ihm, dass es jetzt auf ein Ziel zugeht. Die ähneln uns. Uns ist das ja, wie wir eingangs schon festgestellt haben, auch oft nicht so klar, Ziele, ob kleinere oder größere zu haben. Wir denken immer nur bis zur nächsten Etappe. Und schon das Morgen ist in der Lage, uns zu überfordern, was da kommt, weil wir bereits oft genug schon am Heute genug zu knabbern haben. Was soll da erst noch morgen werden? Und das Schöne ist ja, dass unser Herr das eigentlich grundsätzlich weiß. Und dass er uns auch gar nicht überfordern will. Der sagt uns ja auch für unseren Weg in der Bergpredigt so schön und tröstlich für unser Leben, sorgt nicht für morgen. Zermartert euch damit nicht das Hirn, was in 24 Stunden kommt. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ist schon genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also wir haben schon genug mit heute zu tun, aber dennoch dürfen wir durch ihn, durch unseren Herrn, ein Ziel gewinnen. Dort, wo wir uns an Jesus halten, wo wir auf ihn schauen, so wie dieser Sonntag es sagt, mit unseren Augen und mit den Augen unseres Herzens, wo wir ihm folgen, da kann und wird das gar nicht ausbleiben. Da wird dann jeder Tag zu einer kleinen Etappe auf einem größeren Weg. Da wird jeder Schritt tatsächlich eine Wegmarke bis hin zum letzten Zieleinlauf. Und wo geht's hin? Auch für uns ganz nach oben. Da wollen wir hin. Wir gehen den Weg und manchmal auch durch dunkle Zeiten, durch Leid, durch Kreuz. Wir alle, die wir hier sitzen, werden früher oder später irgendwann sterben, werden schlafen, warten, bis Gott uns auferweckt und dann soll es hineingehen. Immer weiter hinein, immer weiter hinauf in den Himmel zu unserem Herrn. Das ist das Ziel, das wir in den Blick nehmen dürfen, was auch hier unten im Dunkel schon unsere Sicht bestimmen kann. Da geht's hin Und Jesus will sich nicht davon abbringen lassen. Als die Zeit erfüllt war, dass Jesus erhöht werden sollte, da richtete er sein Angesicht nach Jerusalem, geradewegs dorthin zu ziehen. Jesus, unser Herr, hat ein klares Ziel und wir dürfen es auch gewinnen durch ihn. Ist ein Geschenk, dass unser Leben so ein Ziel hat. Viele Menschen haben es nicht. Viele Menschen irren nur vor sich hin. Uns ist es gegeben, ein Glück. Es ist uns anvertraut, dass wir so eine lohnende Perspektive haben über heute, über morgen, über die nächste Woche, über den runden Geburtstag hinaus, bis in alle Ewigkeit. Schön, dass unser Leben unter einem großen Ganzen steht, auf das wir zugehen. Jesus, unser Herr, hat ein klares Ziel und wir dürfen es auch gewinnen durch ihn. Das Zweite, was wir hier sehen können, ist, Jesus hat Geduld und Liebe. Was für schöne Gaben, Geduld zu haben. Weiß nicht, wie geduldig du bist. Meine Hutschnur reißt schnell mal, wenn mich einer ärgert oder wenn ich nicht mehr weiter weiß. Weiß nicht, wie viel Liebe du hast. Jetzt denk mal nicht nur an die Menschen, die du knuddeln möchtest und wo du sagst, oh, das ist ein Segen, wenn ich mit denen zusammen bin, das ist einfach nur schön, ich freue mich dann immer. Denk mal an die Stinkstiefel. Denk mal an die, die dir das Leben schwer machen. An den Kunden, der morgen früh, wenn du ins Büro kommst, schon viermal angerufen hat, um sich zu beschweren. Denk mal an die, wie viel Liebe hast du da? Meine geht schnell auf Grundeis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, aber Jesus hat das. Der hat Geduld und Liebe. Der geht seinen Weg zum Ziel und zeigt uns, wie dieser Weg gestaltet wird. Unterwegs ist es nämlich für ihn genauso wie für uns. Er trifft auf Widrigkeiten. Und die, die er hier hat im Gebiet der Samariter, die sind noch relativ harmlos. Die Widrigkeiten, wir werden es im Lauf dieser Passionszeit auch wieder hören, die ihn dann in Jerusalem erwarten, sind ungleich größer. Aber schon hier wird es schwierig. Den Jüngern, die da vorausgehen und die sagen, unser Herr kommt, wir brauchen Quartier für ihn. Und die Leute sagen, wo will denn er hin? Nach Jerusalem? Nö, wir haben keinen Platz. Wie in Bethlehem damals. Na, bei uns nicht. Nee, nicht für den. Den Jüngern reißt sofort der Geduldsfaden. Jakobus und Johannes, die im anderen Evangelium auch die Donnersöhne genannt werden, das kann man gut verstehen, wenn man hört, was sie hier macht, die gehen gleich mal zu Jesus hin und sagen, ey, jetzt ist aber genug. Also sowieso schon hier durch diese komischen Samaritaner und jetzt raffen die nicht, wer du bist. Die machen keinen Raum bei sich zu Hause für dich. Also Herr, wir trauen uns das zu, aber wir möchten deine Erlaubnis dafür haben. Wenn du das erlaubst, dann machen wir das so wie bei Elia. Ich finde, das wäre total toll. Erinnern sich daran, wie Elia da mit den Baalspriestern, haben das eben gehört, die Nachgeschichte dazu als alttestamentliche Lesung, wie die da alle drumherum tanzen um dieses Opfer und Elia bittet Gott einmal und kommt Feuer vom Himmel und alles weg. Sagen Jakobus und Johannes, Herr, so machen wir das jetzt hier auch. Ne? Also wenn du sagst, das geht, dann bitten wir das Feuer vom Himmel runter und dann macht dieses Dorf einmal und dann sind die weg. Und dann können die anderen Dörfer sehen, da ist noch so eine kleine Rauchwolke, die da irgendwie hochgeht, aber dann ist dieses undankbare Pack ein für alle Mal ausradiert. Aber das ist nicht Jesu Weg. Oh, gut, dass es nicht sein Weg ist. Stellen wir uns mal vor, wir hätten in diesem Dorf gewohnt. Er würde das heute so mit uns machen. Gut, dass das nicht sein Weg ist. Jesus hat Geduld. Er lässt denen, die da vielleicht noch gar nicht wissen, was sie tun, Zeit. Er vollzieht da kein Gericht vorzeitig und vorschnell. Vielmehr geht er in Liebe weiter seinen Weg. Der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten, sagt er seinen Jüngern. Sagt er in Jericho später auch nochmal, als die alle sich ärgern darüber, dass er zu Zachäus geht. Da sagt er es auch, dafür bin ich da, Menschen zu retten, ihr Leben zu erhalten. Und dann heißt es hier vorne bei Lukas, und sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus, unser Herr, hat Geduld und Liebe. Und bei seinen Jüngern, wie bei uns, darf beides auch wachsen durch ihn. Wir sollen mit Jakobus und Johannes wissen und lernen, dass auch in unserem Tun und Lassen mehr und mehr zu erkennen sein soll, Achtung, geflügelte Redewendung, wes Geistes Kinder wir sind. Sagen wir heute manchmal auch noch. Ja, ja, der hat sich da entlarvt. Das ist doch so eine rechte Socke. Da hat man mal gesehen in dem Post, wes Geistes Kind der ist. Das kommt hierher. Und Jesus meint es eigentlich so, dass er sagt, in eurem Leben, Jakobus und Johannes, habt ihr das schon vergessen? Ich habe euch gerettet, ihr geht mir hinterher. Ja, in eurem Leben soll der Geist Gottes groß sein. Und dessen Werke und Früchte sind klar. Paulus zählt die alle auf in Galater 5. Und als erstes steht da Liebe. Werk des Geistes Gottes. Liebe. Dann kommt Freude, dann kommt Friede und dann kommt gleich Geduld. Liebe, Geduld. Und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut. Paulus zählt das auf und sagt, all das andere, Feindschaft, Hader, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, das sind keine Früchte des Geistes. Das sind Werke des Fleisches. Das sind Kennzeichen des alten Menschen. Die gehören ans Kreuz und nirgendwo anders hin. Die haben kein Recht mehr zu leben in unserem Dasein. Ist kein Verlust, wenn wir die ablegen. Im Gegenteil. Dann wird Raum für Liebe und Geduld, dass sie an ihre Stelle treten, auch in unserem Leben. Und da ist viel gewonnen. Da hat der Geist Gottes dann die Oberhand behalten. Da ist er am Werk. Das ist jeden Tag ein Kampf. Das passiert nicht auf einmal. Das wäre schön, wenn wir gerettet würden von Gott und er macht, und jetzt bist du neu. Nichts mehr von Sünde da. Nichts mehr von Streit und so. Alles weg aus deinem Herzen. Nur noch Liebe und Geduld, so wie Jesus. Das ist in dieser Zeit erst am Werden. Wenn wir unsere Augen schließen, wenn wir da oben angekommen sind, dann ist, aber echt, dann ist das andere weg. Dann ist es nur noch da. Jetzt ist es jeden Tag ein Kampf, jeden Tag sagen, ja, schon wieder die Ungeduld in meinem Leben, schon wieder die Lieblosigkeit, ich kann den nicht lieb haben, will ich auch gar nicht, ich kann nicht, aber du kannst und du hast mir das ja gezeigt, du bist den Weg der Erhöhung auch für ihn und für sie gegangen, hilf mir, gib mir Liebe, gib mir Geduld, die ich nicht habe, teil von dir aus, lass deine Kraft in mir schwachen, mächtig sein. Und wo das passiert, das ist ein Grund zur Freude, ein Kennzeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit Christus. Ich habe vorgestern ein ganz liebes Ehepaar getroffen, die waren da mit, wo ich unterwegs war mit meiner lieben Frau in Niedersachsen in der Gemeinde. Ich habe gesagt, ihr seid irgendwie zwei ganz tolle. Und dann habe ich einen Begriff benutzt, mir fiel nichts Besseres ein, aber der war irgendwie gar nicht gut. Ich habe gesagt, ihr habt eine ganz tolle Aura. Ja, ja, aber ich habe dann hinterher darüber nachgedacht und gedacht, nee, es stimmt, aber ihr habt eine ganz tolle Ausstrahlung. Aber das liegt gar nicht an euch. Das ist eine Freude, euch zu erleben, was Gott in eurem Leben tut. Also lasst es euch auch ruhig mal gesagt sein. Es ist schön, eure Liebe zu spüren und eure Ruhe zu spüren und das, was ihr da reingebt und womit ihr anderen gut tut. Es sind nicht wir. Es ist er, unser Herr. Also, ich glaube, das lohnt sich vom heutigen Sonntag her, den Blick auf unseren Herrn zu richten. Der geht so voller Liebe und Geduld seinen Weg. Der hat das Ziel fest im Blick und er hat es nicht im Blick für sich, nicht als Selbstzweck, sondern für uns, für seine geliebten Menschen. Was kann es da für uns für eine bessere Losung jeden Tag neu geben als Christen, zu sagen, ihm hinterher. Ihm hinterher, auf dem Weg geblieben, ein klares Ziel gewonnen, das wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen lassen. Ihm hinterher voller Liebe und Geduld, die er in unser Leben hineinpackt. Ihm hinterher im Blick auf das Ziel in wachsender Liebe und Geduld. Christus hat das Ziel. Christus hat Geduld und Liebe. Und wir dürfen beides auch gewinnen. Und es darf wachsen in unserem Leben durch ihn, unseren Herrn. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.